Frischluftkultur. Der Lufttechnik-Podcast.
Hallo Stefan.
Hallo Stefan, schön dich zu sehen.
Stefan, das ist schon lange her, dass ich dich gesehen habe.
Ja, wir haben uns eine Weile aus den Augen verloren, zumindest podcasttechnisch.
Schön, dass wir mal wieder im Podcast sind. Was steht denn heute an?
Ich habe heute Besuch mitgebracht.
Okay.
Ja, ich habe mir gedacht, das letzte Mal hatten wir so einen schönen Drittbeitrag. Das können wir gerne fortsetzen. Deswegen begrüße ich heute Herrn Uwe Scheithauer vom Fraunhofer IKTS in Dresden. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Schön, hier zu sein.
Hallo, Herr Scheithauer. Hätten wir ein Publikum, wäre jetzt tosender Applaus zu hören für den Gast. Den müssen wir uns jetzt dazu denken.
Genau. Ja, Herr Scheithauer, kurz zu Ihnen ein paar Sätze für unsere Hörer, damit die wissen, wer Sie eigentlich sind, was Sie so tun.
Ja, ich bin Gruppenleiter für additive und hybride Fertigung am Fraunhofer IKTS. Wir beschäftigen uns mit keramischen Werkstoffen und Verfahren, um aus diesen Werkstoffen Bauteile zu machen.
Keramischer 3D-Druck, interessantes Thema.
Additive Fertigung und Keramik, was für Bauteile kann man da daraus herstellen?
Prinzipiell ist alles denkbar. Aber die Keramiken, die können immer ihre Vorteile ausspielen, wenn es um hohe Temperaturen, hohe Verschleißfestigkeit, hohe chemische Beständigkeit geht. Oder sie weisen auch gegenüber Metallen eine signifikant geringere Dichte auf. Mhm. Und das macht es dann eben interessant für vielerlei Anwendungen.
Also noch leichter und thermisch stabiler, aber sicherlich auch spröder, wenn ich so an die Alltagskeramik denke, die ich kenne.
Ja, genau. Also das ist eine große Herausforderung und da ist der 3D-Druck oder die additive Fertigung jetzt aber auch so ein absoluter Game-Changer. Bisher hatte ich immer das Problem, dass ich diese harten und spröden Werkstoffe ganz schlecht bearbeiten konnte. Es ist sehr zeitaufwendig und ich brauche Diamantwerkzeuge. Durch den 3D-Druck kann ich aber plötzlich geometrisch hochkomplexe Geometrien realisieren und Funktionalitäten in das Bauteil hineinpacken, was vorher nicht so einfach möglich war. Und damit treten jetzt diese besonderen Eigenschaften der keramischen Werkstoffe wieder vermehrt in den Vordergrund. Und ich kann eben Bauteile, die ich bisher aus Kostengründen aus Metallen gemacht habe, zukünftig durch Keramiken ersetzen.
Wir sind ja immer sehr neugierig, ob bei so einem neuen Technologiefeld auch für uns die Möglichkeit ist, da mit lufttechnischen Lösungen, mit Prozesslufttechnik beizutragen. Und da wissen wir aus dem metallischen 3D-Druck, das ist oft pulverbettbasiert, da geht so ein Laser über das Pulverbett und es raucht kräftig und es entsteht Kondensat. Das ist sehr klein und hoch brennbar und deswegen eine große Herausforderung und genau das Richtige für uns als Absaug- und Filtertechnikanlagenhersteller. Oder beim FTM-Druck, wenn ich da mehrere FTM-Drucker stehen habe, die sehr effizient arbeiten, dann bei manchen Kunststoffen riecht das unangenehm im Labor, dann saugen wir das ab und können die Gerüche entfernen. Wie läuft denn so ein keramischer 3D-Druck? Vielleicht haben wir da auch die Chance, aktiv zu werden.
Da bin ich mir sicher, dass es da viele Anknüpfungspunkte gibt. Also zum einen nutzen wir auch teilweise pulverbettbasierte Verfahren, aha, wo es schon aus arbeitstechnischen Gründen notwendig ist, sich mit diesen Stäuben, die entstehen können, zu beschäftigen. Ansonsten Rauchentwicklung ist auch ein Thema bei diesen Prozessen. Aber auch bei vielen anderen additiven Fertigungsverfahren, die vielleicht auf Suspensionen basieren oder wie FDM auf Filamenten, sind teilweise thermische Nachprozessierungen notwendig, wo Geruch eine ganz entscheidende Rolle auch spielen kann oder eben auch organische Reststoffe austreten, die irgendwie rausgefiltert werden müssen, bevor es in die normale Abluft geht.
Und diese Stäube, um damit anzufangen, also Sie hatten ja gesagt, wir haben es mit Stäuben und organischen Stoffen und Gerüchen zu tun. Ich will nochmal auf diese Stäube zurückkommen. Was sind das für Stäube? Sind das aus den Basispulvern Stäube oder entstehen die im Prozess noch?
Nee, also die Stäube bei diesen pulverbettbasierten Verfahren, da nutzen wir Pulver, die teilweise im einstelligen Mikrometerbereich oder zweistelligen Mikrometerbereich Partikelgröße haben, die natürlich auch schnell in die Luft gelangen. Und in dem Sinne, dort ist es wichtig, dass man vor allen Dingen außerhalb der Maschine dann dafür sorgt, dass da nichts in die Umgebung tritt oder eben auch, wenn man die Maschine öffnet oder sowas, dass da vorher alles über dem Pulverbett abgesaugt wird. Außerdem kann es natürlich sein, dass sich während des Fertigungsprozesses dann das wieder irgendwo ablagert oder sowas, wollen wir natürlich auch vermeiden, einfach um die Reproduzierbarkeit der Fertigung sicherzustellen.
Das ist unser beliebtestes Partikel, wir nennen das in der Filtertechnik Most Penetrating Particle, diese einstelligen Mikrometer-Partikel. weil man für die Filter braucht, die einfach auch eine hohe Filtereffizienz in dem Bereich haben. Und Sie haben das schon angesprochen. Was das für uns interessant macht als Absaug- und Filteranlagenhersteller, ist, dass wir die Chance haben, den Mitarbeiter oder Werker zu schützen. Aber ich habe auch rausgehört, dass es für die Prozessqualität gut wäre, da eine ordentliche Absauglösung zu haben.
In dem Moment, wo man dafür sorgt, dass es reproduzierbar ist, alles der Zustand über dem Pulverbett, im Pulverbett, das hilft immer. Also nicht nur in der Entwicklung, weil man weiß, okay, ich habe jetzt hier einen Parameter geändert und da resultiert was anderes draus, dann kann ich es auf den Parameter schieben. Wenn ich aber die Umgebungsbedingungen im Griff habe, dann kann es ja auch an denen liegen. Also für uns in der Forschung ist es extrem wichtig, aber auch in der Serienfertigung, wenn es dann darum geht, eben 100-mal die gleichen Eigenschaften im Bauteil zu realisieren, bin ich mir sicher, dass das auch ein wesentlicher Punkt ist. Aber da muss man eben sicherlich auch genau untersuchen, mit welchem Pulver arbeite ich, mit welchem Verfahren arbeite ich und macht es dann Sinn, Filtertechnik in welchem Grad auch immer dann einzusetzen oder nicht.
Wir teilen ja auch immer gerne in diese zwei Bereiche das Erfassen der Stäube, Absaugen und Erfassen der Stäube. Das ist sicherlich der Punkt für die Reproduzierbarkeit, dass ich da keine Dünenbildung habe, dass die Oberfläche gleichmäßig aussieht, auch sich nicht irgendwas nochmal abgelagert hat, um damit sicherzustellen, dass ich auch morgen und in 3 Monaten die gleiche Prozessqualität schaffe. Auch.
Genau.
Vielleicht auch überall auf dem Baufeld. Wie groß sind diese Baufelder im keramischen 3D-Druck?
Naja, also das, was wir bei uns machen, ist eher noch übersichtlich. Da geht es so bis DIN A4. Es gibt aber auch Anlagen, da redet man dann schon von fast einen Quadratmeter größer. Und prinzipiell ist ja bei diesen Pulverdruckern gibt es inzwischen Anlagen, die haben eine Fläche von 6x3 Metern. Und ja, also es ist nur eine Frage der Zeit, bis es auch bei keramischen Werkstoffen in die Richtung geht. Ja, also Bedarf ist da.
Eine Frage der Zeit ist ja immer so dieses Stichwort. Ich meine, ich kann mich erinnern, vor 5 Jahren war ja auch der metallbasierte 3D-Druck eher noch so in den Startlöchern. Heute ist es nahezu schon flächig zu finden. Können Sie da eine Prognose abgeben? Oder keramischer 3D-Druck oder die additive Fertigung mit Keramiksubstraten mal sein wird oder wie lange es dauert, bis die vielleicht auch in größerem Umfang genutzt werden könnten?
Also das Potenzial ist aus unserer Sicht riesig, muss es naturgemäß natürlich auch sein. Es ist aber so, dass wenn man sich die Entwicklung anguckt, also die Steigerungs- oder Wachstumsraten im Keramikbereich viel höher sind als bei den anderen Werkstoffen. Das liegt sicherlich auch daran, weil es noch einiges an Nachholbedarf gibt. Die Herausforderungen, die werden sein, die Fantasie der Leute anzuregen und gleichzeitig auch das Wissen zu keramischen Werkstoffen zu verbreiten. Also ich selbst habe im Maschinenbaustudium noch gelernt, Keramik ist spröde. Und man kann damit eigentlich nichts anfangen, weil wenn es runterfällt, ist es kaputt. Mhm. Das gilt sicherlich für die Tasse zu Hause, aber für hochleistungskeramische Bauteile gilt das nicht. Wenn man dort eben dann mal überlegt, was brauche ich denn eigentlich für eine Funktion in meinem Bauteil, da gibt es ganz viele Anwendungsfälle, wo Keramiken den Metallen überlegen sind. Mhm. Da herrscht aber ein Defizit an Wissen bei vielen, weil bisher auch ein Defizit an den Möglichkeiten zur Verarbeitung dieser Werkstoffe bestand. Und das wird eine Weile dauern. Aber wir arbeiten da intensiv dran, auf allen Wegen, inklusive auch Lehre und Schulungen und so weiter. Ich denke, sobald dort die Fantasie so weit ist, dass man Mehrwert in diese Bauteile reinbringt, metallischen Bauteilen überlegen ist und jemand mal damit anfängt, werden andere auch darüber nachdenken und nachziehen. Und dann bin ich gespannt, wo es hinführt. Aber es lässt sich jetzt schlecht prognostizieren.
Gibt es da vielleicht so bahnbrechende Bauteile, Enabling Technology sagt man auch gern, vielleicht aus dem Umfeld Wasserstoff oder Elektromobilität oder Ähnlichem, wo man sagt, hier kann die Keramik einen unglaublichen Mehrwert bringen und das könnte so eine Art Eisbrecher sein für das, was danach kommt?
Also gerade was die Elektromobilität angeht, Batterien basieren alle auf keramischen Werkstoffen. Wir sind da auch im Kontakt mit unseren Kollegen am Institut, die Batterien machen, aber noch kriegt man die zwei Welten nicht zusammen, weil bei denen eine große Struktur immer noch viel kleiner ist als das, was bei uns eine kleine ist. Also da passen die Auflösungswelten noch nicht zusammen. Aber neben einer Batterie braucht man ja auch noch Hochleistungselektronik. Dort gibt es zum Beispiel einen keramischen Werkstoff, der heißt Aluminiumnitrid. Der ist quasi unikal unter den Werkstoffen, weil er kombiniert eine sehr hohe Wärmeleitfähigkeit mit bis zu 200 Watt pro Meter in Kelvin mit einer elektrischen Isolierung. Und das gibt es quasi unter den Werkstoffen nicht nochmal. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass ich also quasi Leiterplatten aus Aluminiumnitrit habe, kann ich die Wärme extrem gut abführen und habe aber eine elektrisch isolierende Schicht. Das heißt, ich kann sogar eine aktive Kühlung mit dem Kühlmedium bis hin zu Wasser theoretisch realisieren und damit Wärme aus diesen Bauelementen viel schneller abführen, als es bisher möglich ist. Mhm. Und mit dem 3D-Druck bzw. additiven Fertigung haben wir ja zukünftig die Möglichkeit, komplexe Geometrien zu realisieren. Und daran arbeiten wir jetzt gerade, dass wir dort Demonstratoren machen, um das mal zu zeigen und die Werkstoffe für diese verschiedenen additiven Fertigungsverfahren zu qualifizieren.
Das ist ja hochgradig spannend mit dem Aluminiumnitrit. Wenn ich jetzt die Idee habe, ich brauche so eine Leiterplatte, die hat vielleicht auch irgendeine komplexe Form, weil ich sie irgendwo einbauen möchte. Wie würde ich denn dann den Prozess fahren? Ich habe jetzt schon mein Modell fertig. Muss ich das auch slicen?
Ja,
und
genau.
Das habe ich jetzt auch schon fertig. Wie geht es denn dann weiter?
Prinzipiell ist die additive Fertigung von Keramik nicht viel anders als die von Metallen oder auch Polymeren. Also wir ähneln uns eigentlich noch mehr der additiven Fertigung von Polymer. Wir nutzen eigentlich genau dieselben Verfahren, bloß dass bei uns diese Polymere mit keramischen Partikeln gefüllt sind, teilweise bis 65 Volumenprozent. Und wir generieren den sogenannten Grünkörper, also das Bauteil, was wir herstellen. Das ist der Grünkörper, das ist eine polymere Matrix, in der keramische Partikel eingelagert sind. Und das ist genau derselbe Zustand, wie der Töpfer auf seiner Scheibe generiert. Und um daraus jetzt aber ein keramisches Bauteil zu machen, muss das noch thermisch prozessiert werden. Das muss entbindert werden, da wird die Organik ausgetrieben und dann muss es gesintert werden, da werden die Partikel verdichtet. Und erst dann hat man diese typischen keramischen Eigenschaften.
Das sind drei einfach klingende, aber sicherlich komplexe Prozessschritte und ich glaube, über jeden können wir detaillierter reden. Ich habe den Eindruck, jetzt für heute haben wir erstmal über den ersten Teil gesprochen, wo das Stickstoff-Aluminium-Nitratpulver auftaucht. Vielleicht können wir die anderen Schritte auch in den nächsten Folgen nochmal ein bisschen vertiefen. Ich finde das sehr, sehr spannend. Ich muss an der Stelle bekennen, ich bin Elektrotechniker, also ein Leiterplatte ist mein Thema. Vielen Dank, Herr Scheiterhoff, für diesen Einblick hier. Stefan, was hat dich denn heute besonders fasziniert?
Mich hat am meisten fasziniert, dass du so fasziniert bist heute von diesem Thema. Ich freue mich aber auf den nächsten Teil.
Ja, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal.